Hier ist Was kostet der Fisch?
Mit Yoshi und Maxi.
WKDF.
Meine Lieben, da sind wir wieder. Endlich aus unserer, ja, was war jetzt schon wieder für eine Pause? Früher?
Das war die Late-Winter-Pause.
Ja, das war einfach nochmal eine kleine zwischengeschobene Florida-Pause oder so.
Die nicht geplant war.
Nee, also wir sind einfach unzuverlässige Idioten. So.
Ja.
Und auch, also unzuverlässig auf der einen Seite und dann auch noch verplant halt.
Und verpeilt und dumm.
Ja, also das Ding ist, dass wir wirklich, ich weiß nicht, wie oft wir uns gesehen haben, aber wir haben es in der Zeit nicht hingekriegt, Mikrofone wieder zu... Warum hattest du eigentlich mein Mikrofon?
Weil du es hier hast liegen gelassen beim letzten Mal.
Ah, stimmt. Ich hab's bei dir gelassen, versehentlich. Und ja, dann haben wir es nicht geschafft, dieses Mikrofon wieder zurückzubringen bis heute. Wir wollten eigentlich jetzt Anfang der Woche, also Montag, schon aufnehmen. Dabei ist uns das dann erst aufgefallen, dass ich gar kein Mikrofon habe.
Wir haben uns wirklich schon so perfekt verabredet, so, komm, lass uns heute mal WKDF aufnehmen, ein paar Stunden später als eigentlich. Und dann meint Max so, ja. als ich ihn anrufe, er sagt, Digga, ich finde mein Mikrofon nicht. Ist es noch bei dir? Ich gucke so in meinen Schrank, wo meine beiden oder wo mein Mikrofon und das dritte Mikrofon quasi für unsere Gäste steht.
Ja.
Buff. Dreie.
Alter, aber das, und wir haben es beide einfach nicht mal gewusst, dass das Mikrofon bei Yoshi ist. Also, naja.
Dann wollten wir eigentlich aus den USA aufnehmen, hatten dann aber gesagt, wir lassen die Mikrofone da, wollen mit Handy aufnehmen und dann meinten wir, oh, ach komm, ist doch irgendwie Quatsch. Ist doch.
Es geht schon, sage ich mal, mit dem Handy, da musst du aber ein bisschen mehr nachbearbeiten und man muss auch ganz ehrlich sein, in den USA hatten wir halt andere Sorgen, als irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Also ja. Gar keine Sorgen, sondern andere Prioritäten.
Ja.
Prioritäten.
Und von den Prioritäten werden wir euch heute berichten. Unter anderem.
Ja, wir waren ja erst, die letzte Folge, Yoshi meinte, das war genau vor den USA. Es war ziemlich genau vor den USA.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, und übernächste Woche, Leute, da hören wir uns aus den United States of America.
Genau. Oh, ich bin jetzt schon wieder, krieg direkt schon wieder Fernweh, wenn ich dran denke.
Ich wäre fast,
wie groß ganz die Vorfreude war.
Ich wäre fast ganz spontan letzten Samstag nochmal geflogen.
Wohin? In die USA?
Ja.
Warum?
Weil Freunde von uns geflogen sind mit einem anderen Pärchen und da hatte der Hund irgendwie einen Unfall und da stand irgendwie im Raum, dass da eine krasse OP gemacht werden muss bei dem Hund und so und die hätten dann quasi, wären zu Hause geblieben, aber haben dann irgendwie doch eine Lösung gefunden, weil es doch nicht so schlimm war und auf jeden Fall hatten die uns gefragt, ob wir spontan eventuell Lust hätten, müssen nur Flüge buchen und ja.
Okay, ein Glück hatte, dass sich alles noch anders ergeben da.
Im Sinne sonst, des Hundes.
Weiß ich nicht. Ja, klar. Ich habe auch, ich war wirklich kurz davor, als wir dann schon wieder hier waren, einfach nochmal irgendwie so kurz nach Granne zu fliegen, schnell nochmal rüber da. Und ich mir dachte, das lief da jetzt doch nochmal besser bei anderen Leuten, die nach mir da waren. Es ist auch wirklich die Zeit, ist uns jetzt schon mehrmals aufgefallen, dass eigentlich so Januar Kacke ist, also dass es da nicht so gut läuft da drüben und dass es später nochmal besser wird. Aber dann ist halt hier auch schon wieder besser. Ja, also deswegen sind wir auch noch nie, wir fliegen auch in diese ganzen Gegenden, auch genauso in Florida. Da ist auch, eigentlich ist so April, Mai wesentlich besser.
Ja, bisschen too early fliegen wir mal hin.
Aber dann wird es halt bei uns auch gut und wir versuchen ja immer hier wegzukommen, wenn es hier halt Kacke ist. Und
wir sind ja Winterflüchtlinge.
Ja, genau, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, dass ich selber nicht verstehe, warum alle...
Winterflüchtende, das trifft es besser.
Ja, vor dem Winterflüchtende sind wir und ja. Wir haben eigentlich schon ein paar Mal auch drüber gesprochen, dass es sinnlos ist, dass immer alle Leute ihren Sommerurlaub im Sommer irgendwo weit weg im Warmen machen, weil da ist es ja hier auch gut, ja. Da muss ich ja hier nicht weg. Also nimm doch lieber, wenn du Kinder hast, die Winterferien und fahr in Winterferien weg, wo es halt hier scheiße ist.
Und fahr im Sommer dann bei uns in die Natur.
Genau, auch einfach, da musst du ja bloß mit dem Fahrrad fahren. Kannst ja, also zumindest hier, im Pott ist es vielleicht nicht so schön.
Ja, dafür kannst du schnell nach Holland.
Ja, stimmt. Und da ist auch wieder schön. Im Sommer, doch, letztes Jahr war ich ja mal
Da war es richtig heiß, ne? Da hat irgendwie bei über 30 Grad.
Da war es so gottlos heiß. Da war nachts immer noch so 25 Grad. Und wir haben wirklich mit kurzer Hose, T-Shirt, wir haben uns das ganze Angeln auf nachts verlegt. Also wir haben immer erst so irgendwie um 15, 16 Uhr angefangen, sind da rausgefahren und haben dann bis um 3, 4, 5 Uhr geangelt. Ich weiß noch, wie Tommy am Tisch eingepennt ist beim Essen. Also, aber es ist auch eigentlich, also was ist denn das für eine Zeit zum Essen um 4 oder um 5? Ja. Was ist denn das für eine Mahlzeit, bitte?
Das ist ein... Also, kannst du nicht essen? Das ist nicht mal ein Mitternachtssnack. Das ist ein Frühstück.
Mir fällt oft, dass ich scheinbar alt werde. Ich kann nicht mal mehr jetzt richtig spät abends was essen und dann direkt ins Bett gehen, weil ich dann nicht schlafen kann. Also ich kann dann schon schlafen, aber ich schlafe schlecht. Richtiger Typ, Alter. Richtiger Kack.
Richtige Rentnersyndrom.
Ja, wirklich, Alter. So wie dein Vater, der keine Zwiebeln mehr essen kann.
Na, Knoblauch.
Oder Knoblauch.
So irgendwelche Tabletten nehmen, Alter, damit der Knoblauch essen kann.
Ist ein Vampir, der Vater. Ja, Leute, wir schweifen schon wieder ab.
Ja, wir wollen euch ein bisschen erzählen von Amerika. Wir haben da so viel erlebt. Wir haben da geile Angelei gehabt.
Eine tolle Struktur hier für diesen Podcast. Wir haben uns vorher überlegt, so was machen wir?
Ja, Amerika reden, oder? Ja, da kriegen wir eine Stunde voll, wa?
Ja, und dann haben wir noch Holland. Also, reicht doch aus für die Folge hier. Mehr brauchen wir doch nicht. Ja. Unsere Woche sind jetzt unsere letzten Wochen, unser letzter Monat. Oder unsere letzten Monate sogar fast.
Das waren schon 2 Monate.
ja, passiert. Tut mir leid. Ich habe übrigens gestern eine Nachricht bekommen, da hat es mir dann schon wieder wirklich sehr leid getan, alles hier, dass wir so nochmal weiter nach hinten verschoben hatten, nachdem ich ja schon angekündigt habe, dass wir am Montag wieder eine Folge bringen. Hat einer geschrieben, ey, wo bleibt WKDF? So viel Antidepressiva kann doch keiner nehmen.
Ja, es tut mir leid. Haben auch so viele von euch geschrieben. Ich glaube, das mache ich oft jetzt so lange Pausen, damit ich mehr Nachfragen von euch bekomme, damit ich denke, okay, ich muss jetzt.
Genau, damit man sich ein bisschen gebauchpinselt fühlt. Und das ist Fishing for Compliments, wenn man einfach lange nichts macht und dann, um dann zu hören, so, ey, wir vermissen euch. Da sind wir, Leute. Das Warten hat ein Ende. Dann jetzt wieder nur noch 2 Monate und dann gibt es auch schon die nächste Folge.
Also. Die Folge ist nur 2 Monate von der nächsten entfernt. So, komm, lass uns anfangen. Reise hat richtig geil angefangen, muss man sagen.
Alter, war das ein Hardcore-Fail. Das wissen ja wahrscheinlich, das haben wir nicht in Stories oder irgendwo erzählt, ne?
Nee, ich würde es auch einfach nur zusammenfassen. Mal kurz.
Ja, fass mal zusammen. Aber wir können doch einmal, man muss immer wenigstens den Schuldigen dafür nochmal bashen.
Ja, Esther.
Die British Airways meine ich.
Oder eigentlich. So, ja. Ja, doch, die müssen wir eigentlich auch bashen. Also, wir wollten einchecken und ich wollte es am Vorabend machen und es war über den Browser nicht möglich und da wurde gesagt, ja, wir haben momentan Probleme mit dem System, bitte checken Sie am Flughafen ein.
So. Und dafür konnte anscheinend wirklich keiner was, ne?
Nee.
Oder woran lag das?
Der Typ beim Check-in meinte, dass es daran liegt, dass irgendwas da nicht hingehauen hat.
Aber das ist ja Müll, wie wir im Nachhinein festgestellt haben. Okay, erzähl erstmal die Geschichte, bevor wir hier vorgreifen.
Dann wollten wir einchecken und dann konnte meine Freundin, oder wir haben alle unser Visum. Dann,
ne? Wir stehen mit unserem ganzen Scheiß am Flughafen, früh morgens um 7 oder was. Und da konnte sie nicht einchecken, nicht am Handy abends.
Ja, und er kontrolliert die Visa von uns. Dieses ESTA heißt es ja, das ist so ein Aufenthaltsvisum. Und ja, dann sagt er so, ja, zu meiner Freundin guckt sie an, ja, sie haben ja kein gültiges Visum. Wie? Wir haben auch geguckt. Und dann guckt er so meins an, das von meinem Sohn. Und sagt, ja, die sind gültig, aber das von der Dame ist nicht gültig. Ich sage, wieso ist das nicht gültig? Ich hatte irgendwie dreimal raufgeguckt. Oder wir hatten dreimal raufgeguckt. Ja, leider haben wir einen dicken Fail gebracht. Und zwar haben ja die Amerikaner eine andere Schreibweise fürs Datum. Die schreiben ja quasi erst den Monat, dann den Tag und dann das Jahr. Also das heutige Datum würde bei den Amis aussehen 4/10/24, was ja bei uns der 4. Oktober wäre und nicht der 10. April. So, und
richtig.
Das allergrößte Problem ist, dass es auf den also mein Sohn und ich mussten beide ein neues Visum beantragen, weil da klar ersichtlich war, dass die abgelaufen waren, weil es irgendwie, keine Ahnung.
Na gut, Emil hat ja noch nie eins.
Richtig, Emil hatte.
Nee, stimmt nicht, Emil hatte noch nie eins.
Und bei mir war es irgendwie mit 23 abgelaufen. Und wir hatten halt zwei neue beantragt und da stand dann halt das Datum, aber mit Punkten geschrieben, also in der europäischen Schreibweise. Also da stand dann, keine Ahnung, 14.02. oder 15.02.26 als Ablaufdatum und auch ein Expiration Date. Aber das Layout wurde wohl in den letzten Jahren oder im letzten Jahr geändert und bei meiner Freundin stand halt noch diese Schreibweise mit
2.06. stand da.
2.06. und nicht 6.02. genau. Also da stand 02/06/2024. Was ja, ja, obwohl, oder nee, es war ein anderes Datum, es haut ja gar nicht hin. Wir sind ja nach dem 6.02. erst geflogen.
Ja? Ja. Naja, auf jeden Fall stand es, das Datum war falsch rum.
Und wir haben es falsch gelesen, ja. Und
ihr habt es nicht richtig gelesen. Aber Digga, weil du das gerade auch so sagst, wie der Typ das auch einfach erzählt, also wie der meint so, ja, naja, aber das ist ja hier nicht gültig, ne? Ja. Und du denkst so.
So wie das Normalste der Welt, ja.
Ja. Der hat das einfach so wirklich so völlig. Ja, ja, das ist aber nicht jetzt hier nicht gültig. Als wäre das auch einfach kein Problem, so von wegen, naja, müsst ihr euch halt noch kümmern.
Und dann meinten wir so, ja, und jetzt haben wir so, ja, ich kann sie nicht einchecken. Und dann meinten wir so, gut, dann beantragen wir jetzt einfach schnell ein neues. Hoffen, dass es so schnell wie möglich irgendwie geht, weil als Maxi das beantragt hat, hat die irgendwie 40 Minuten oder so gewartet, also mit so einer oder eine Stunde. Ja,
ich glaube nicht mal. Nee, nicht mal. Ich glaube eine halbe, dreiviertel Stunde, irgendwas dazwischen, aber so eher so eine halbe Stunde. Also es ging sofort im Prinzip.
Und wenn wir dann versuchen wir jetzt schnell ein neues zu beantragen. Sie können uns ja schon mal für den ersten Flug, also wir sind über London geflogen, Sie können uns ja schon mal nach London buchen und dann klären wir es quasi in London, wenn wir da in den Flieger steigen. Das, meint er, nee, das kann ich nicht machen. Wieso kannst du das nicht machen? Ich meine, für London brauchen wir doch kein Visum. Dann meinte er, ja, ich kann sie nicht bei einer Reise nur für einen Teilflug einchecken. Ja, dann standen wir erstmal da.
War erstmal richtig Terror da bei uns. Und ja, wir, also dann habt ihr auch schnell erstmal, wir haben dann gesagt, ja, okay, dann müssen wir jetzt erstmal alle einchecken. Also was soll das? Wir müssen ja zumindest die anderen vier Personen einchecken, weil sonst musst du ja fünf neue Flüge buchen, im schlimmsten Fall. Und ja.
Ja, dann haben wir gehofft halt, dass es bei meiner Freundin so schnell wie möglich vonstatten geht. Sind dann erstmal schon vor. Ich natürlich den Kleinen noch auf dem Arm mit dem ganzen Wickeltasche und dem ganzen Quatsch.
Und das hat ja auch alles 1000 Jahre gedauert dann. Also wir waren ja dann auch schon richtig spät dran.
Naja, logisch. Und dann sind wir eingecheckt und standen quasi am Flugzeug, haben aufs Boarding gewartet. Es war irgendwie noch so 10 Minuten bis zum Boarding. Und dann schreibt mir meine Freundin, ja, mein Visum ist da. Ich kann aber nicht mehr einchecken, die haben den Check-in geschlossen. Und dann bin ich zu dem Typen, der den Check-in bei uns gemacht hatte, der stand auch am Boarding und dann habe ich zu dem gesagt, so, ey, meine Freundin hat jetzt ihr Visum, kriegen wir es noch irgendwie hin? Hat dann nur so ganz langsam im Kopf geschüttelt. Sorry, kann ich nicht machen. Ist schon geschlossen.
Digga, ich finde, das ist nach wie vor, also das ist einfach so eine krasse Frechheit, dass du nicht nach England fliegen darfst, weil es ist kein verdammtes Visum für England notwendig. Und warum kann man dann nicht den Flug nach England nehmen?
Ja, und dann halt auch noch das Flugzeug. Also, sie hätte es ja locker geschafft, so ihr Gepäck. Ihr Gepäck hätte vielleicht noch, wäre verspätet gewesen eventuell, aber die haben ja das Flugzeug noch beladen zu dem Zeitpunkt. The Boarding hatte noch nicht mal angefangen. Wir standen da vom Flugzeug, meine Freundin stand quasi drei Glaswände weiter weg, Luftlinie vielleicht 70 Meter entfernt und darf nicht mitfliegen so. Das ist,
Das war so dumm. Und also wie gesagt, vor allem einfach der Umstand, dass es ein Scheißflug nach London war, den auch ganz viele Leute genommen haben, um nach London zu kommen und nicht um nach in die USA zu fliegen. Also, was ist denn, wenn du dir jetzt überlegst, ja, ich will eigentlich gar nicht mehr in die USA, ich habe jetzt irgendwas hat sich ergeben, ich will jetzt nur noch nach London und da darfst du da nicht hinfliegen, weil du hast ja kein Visum. Hä? Warum denn?
Ja, oder also, ihr hättet's ja, du wirst ja dann nochmal kontrolliert. Da hätten die ja irgendwas draufschreiben können, bitte Visum nochmal kontrollieren. Und wenn nicht, dann kann sie ja immer noch in London bleiben, so. Da haben sie ja nichts falsch gemacht.
Genau.
Dann so ist ja genau wie wenn du nach London fliegst und dann deinen Flug verpasst, weil du, weiß nicht, zu lange im Restaurant sitzt. So, dann bleibst du auch in London.
Ja. Das ist einfach.
Und dann, musst du meine Freundin einen neuen Flug buchen. Gibt zum Glück eine gute Verbindung von Berlin, mehrmals täglich über irgendwelche Stationen, war dann über Paris. Hat halt nochmal knapp 1000 Euro gekostet, was natürlich ordentlich wehtut in der Urlaubskasse. Aber im Endeffekt war sie dann
vor allem, wenn du überlegst,
5 Stunden nach uns da, 4 Stunden nach uns da.
Ja, aber wenn du auch noch überlegst, dass wir für unsere Flüge 500 Euro hin und zurück mit Gepäck bezahlt haben,
ja,
und sie einfach mal dann nochmal einen extra Flug für ein Taui buchen musste.
One way, ja.
Das und hat schon da, bei diesem Scheißflug, dieses Visum einfach nicht kontrolliert wurde.
Wirklich, das kommt noch dazu. Sie ist mit Air France dann geflogen und es wurde nicht ein einziges Mal nachgefragt. Weder erst beim Check-in noch beim Boarding. Erst in den USA, als sie quasi in der Reihe stand, um da bei der Border Patrol das vorzuzeigen. Da wurde es das erste Mal kontrolliert. Und da hätte sie es ja schon... Und
sowas ja sonst auch.
Ja. Ja. Wie gesagt, manche Airlines kontrollieren das gar nicht. Das war wirklich... Mein Vater hat mir mal gesagt, wenn so eine Scheiße mal passiert, ärgere dich nicht zu lange drüber. Ändert sich sowieso nichts im Nachhinein. Kriegst es nicht wieder. Du machst dich nur selber verrückt. Wie ein Blitzer oder so. Er meinte, zahl die Scheiße, hak's ab im Kopf. Ist ein sehr guter Tipp von meinem Vater gewesen. Mache ich auch oft so, dass ich dann einfach hinnehme und schnell vergessen und nicht länger drüber ärgern, sonst, ja.
Ey, und ich weiß noch, ich musste dann, Nessie, als wir dann in USA waren.
Ja, wir sind so um 17 Uhr gelandet, glaube ich, und sie ist um 20.30 Uhr oder so gelandet, ne? Also wir sind wirklich, wir haben so das nicht mal 6 Stunden, wir haben das, Auto abgeholt. Ja, so 6 Stunden Zeitverschiebung. Ja, wir haben das Auto abgeholt, waren dann irgendwie so um, ich glaube, 19 Uhr in der Unterkunft, ja, ich komme gerade die Fotos, 19 Uhr in der Unterkunft und ja, dann um 20.30 Uhr oder so ist sie dann schon gelandet und ihr habt sie um 21 Uhr oder so abgeholt.
Genau, Yoshi musste ja dann bei Emil bleiben und ich habe sie dann mit meiner Freundin abgeholt und Alter, war ich im Arsch. Ja. War ich im Arsch nach der, also wenn du überlegst, es war dann halt 21 Uhr plus 6, ist also 3 Uhr nachts gewesen mit also diesem Flug.
Wir sind 6 halt Uhr auf, 5 Uhr aufgestanden oder so.
Nee, oder früher, Digga, 3.30 Uhr.
Stimmt.
3.30 Uhr sind wir aufgestanden.
5 Uhr am Flughafen gewesen.
Also ich war schon 24 Stunden auf dem Bein und dazwischen halt einfach dieser ganze Hustle. Ja. Wenn du jetzt 24 Stunden wach bist, ja, okay, zu Hause zum Beispiel, da ist zwar auch nicht schön, aber dann noch mit dem ganzen Scheiß dazwischen. Ey, und dann mit dieser Riesenkiste da völlig übermüdet noch
fremde,
durch Miami zu
fremde Straßen, ja.
Boah,
gut, Unterkunft war zum Glück auch jetzt nicht, Unterkunft war jetzt zum Glück auch nicht irgendwie 4 Stunden entfernt. Sonst hätten wir wahrscheinlich auf sie am Flughafen gewartet, sondern die war irgendwie 35 Minuten vom Flughafen entfernt. Das ging alles. Auf jeden Fall war es eine Anreise mit ganz schön viel Stress, die wir uns hätten ersparen können. Einzig Positive an der ganzen Sache war, dass ich quasi neben mir immer einen Platz frei hatte, wo mein Sohn sitzen konnte.
Das war geil.
Das war wirklich das einzig Positive an der ganzen Sache. Und dass meine Freundin sehr entspannten Flug hatte mit Economy Plus, Beinfreiheit und lecker Sekt und sowas. Ah, hat sie sich auch mal verdient.
Nee, aber dann die einzige Sache, die daran noch richtig abgefuckt war, war dann auch der Rückflug, weil die ganze Zeit nicht klar war.
Ja.
Das ist nämlich auch so ein dämlicher Quatsch, dass wirklich, wenn du deinen Hinflug nicht antrittst, der Rückflug automatisch auch verfällt.
Das war einfach...
Was ist das für ein sinnloser Scheiß?
Da hat meine Freundin zu mir gesagt, ja, Schatz, ruf doch mal bei British Airways nochmal an und frag mal, ob ich meinen Rückflug antreten kann. Ich so, also ich hab's irgendwie voll in Frage gestellt. Ich sag so, wieso denn nicht? Also ist doch scheißegal. Und dann meinte sie so, mach's doch bitte einfach, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann habe ich da angerufen, gefragt und dann meint er so, nee. Ich so, wie? Ja, nee, können sie nicht. Ich sag, wieso kann ich das nicht? Ja, bei British Airways so ein ungeschriebenes Gesetz, wer einen Hinflug nicht antritt, der kann Rückflug auch nicht antreten. Ich meine, ich so, was ist das denn für ein Quatsch? Er sagt, ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, ist einfach so bei uns. Und dann meinte ich so, und warum? Er sagt, ja, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müssen Sie sich bitte mal in den Support hier eine Mail schreiben. Da haben wir irgendwie, wir waren ja eine lange Zeit da, haben da irgendwie 3 Mails geschrieben, innerhalb von 14 Tagen nicht eine Antwort auf irgendeine Mail bekommen. Dann habe ich einen bekannten Reiseanwalt, mit dem ich gesprochen habe. Und Maxis Freundin hat auch noch eine Freundin, die irgendwie sich damit generell mit Jura so ein bisschen auskennt, mit der ganzen Sache.
Ja, die ist halt jetzt fast fertig auch mit dem Jurastudium und hat da irgendwelche Fälle rausgesucht,
und
die
da
es
war's,
da schon mal gab. Und
war erstaunlicherweise genau auch British Airways involviert, wo es genau um das Gleiche ging, und da gab es ein Urteil, was dann quasi gesagt oder ein Urteil, was festgelegt hat, dass es egal ist, in welcher Reihenfolge der Flug angetreten wird Und ich habe da mit meinem Reiseanwalt gesprochen und der meinte auch, es ist ja auch so, er hat ein richtig gutes Beispiel genommen, womit das verglichen hat. Ist vielleicht so ein bisschen wie eine Milchmädchenrechnung, aber es klingt einfach sinnig. Er meinte, wenn ich in ein Restaurant gehe und ein Drei-Gänge-Menü bestelle und mir die Suppe nicht schmeckt, dann kriege ich ja auch trotzdem meine Hauptspeise und meine Nachspeise, wenn ich die Suppe nicht esse. So, ist doch scheißegal, in ja. welcher Reihenfolge oder also, es ändert ja, ja nichts an dem Ganzen. Und es waren also, da hunderte Anrufe, Leute, und wir mussten dann abwarten. Wir hatten gesagt, buchen wir jetzt einen Flug oder nicht? Und er meinte so, er würde sich darauf berufen, auf dieses Urteil, und er würde zum Flughafen fahren und darauf bestehen, mitgenommen zu werden, weil es dieses Beförderungsgesetz gibt und weil die dazu verpflichtet sind. Und er meinte, wenn es halt nicht klappt, dann müsst ihr halt dann spontan an dem Tag noch was buchen für den Rückflug. Aber ich würde nicht im Vorhinein vorsichtshalber quasi schon einen anderen Rückflug buchen, weil ihr dann ja schon davon ausgeht, dass es so ist und das ist dann schwierig bei einer ja, gerichtlichen Verhandlung ja, sein würde. Als vorsätzlich
also
schon
lasst, irgendwie was lasst euch da nichts erzählen. Nur weil ihr den Hinflug nicht angetreten habt, habt ihr trotzdem Recht auf den Rückflug.
Ja.
Im schlimmsten Fall muss man es so machen, wie Yoshi gerade gesagt hat, und sich dann mit denen gerichtlich auseinandersetzen, wenn man es wirklich richtig auf die Spitze treiben will. Aber eigentlich steht es einem zu. Und, so, und
ja, ich habe dann,
von denen, wenn's nicht
ich hab dann geht. Ein bisschen getrickst. Ich habe dann einfach nochmal angerufen bei dieser Hotline, die es dann irgendwie dann doch irgendwo gab, nach mehreren Stunden Recherche, wo man jemanden erreicht von British Airways in Frankfurt. Und da habe ich dann einfach so ganz normal gefragt, so, ja, hallo, ich wollte einfach nochmal fragen, wir hatten da schon mal vor ein paar Jahren irgendwelche Probleme, ich wollte einfach nur fragen, ob alles gut ist, ob mit allen Passagieren alles in Ordnung ist und so. Und er, ja, ich gucke mal in die Buchung rein, nee, alles gut, die Namen nochmal, ja, hier, alles gut, nee, da sieht alles gut aus. Ich meinte, okay, ja, dann kann ich ja den Check-in machen. Er sagt, ja, Check-in, einen positiven Check-in, steht eigentlich nichts im Wege und so. Und dann, ja, 24 Stunden vor Abflug haben wir dann den Check-in gemacht. Da stand komischerweise auch, dass der, die standen die Namen und beim Hinflug stand bei allen geflogen, auch bei meiner Freundin, obwohl sie eigentlich nicht geflogen
genau,
ist.
Genau, das war das Ding. Irgendwie aus irgendeinem Grund stand, deswegen, nur deswegen hat das auch so unkompliziert funktioniert, ja. weil da irgendjemand einen Fehler gemacht hat und sie als geflogen markiert hat.
Ja, genau, ich dachte, somit konnten wir dann einchecken und ja, als wir noch am Flughafen waren,
nicht,
hat
ob
auch
das
alles
nicht
funktioniert. Ne?
Ob das nicht sogar nett einfach vom dann von dem Typen war, der ein bisschen mitgedacht hat und sich dachte, ey, bevor deren Rückflug auch noch verfällt, weil er wusste ja, jetzt fliegt der Vater mit dem Sohn, die Freundin wird irgendwie, die Mutter wird irgendwie noch hinterherfliegen, dass er vielleicht
aber
gesagt
nee,
hat,
nee,
komm
nee.
Hier.
Nee, nee, dann würde es ja so sein, dass sie beim Boarding auf meine Freundin gewartet hätten, wenn sie eingecheckt wäre und die ausgerufen hätten,
keine
weil
Ahnung,
sie ja eingecheckt.
Auf jeden Fall war es alles voll der Krampf mit dem Fliegen und im Nachhinein einfach sinnlos nervig, weil hätte man ja mit diesem kleinen Zahlendreher halt alles nicht haben müssen. Aber ja. das ist wieder alleine, also das ist eine Sache, die bei den Amis einfach mal keinen Sinn macht. Aber ansonsten gibt es da auch viele Sachen, was so Schreibweisen beziehungsweise auch einfach
Meilen,
Fahrenheit. Ja genau, dieser ganze Quatsch, die ganzen Einheiten, es ist alles Blödsinn, es macht alles keinen Sinn, das metrische System ist so viel sinniger, ja. es ergibt einfach, weißt du, es sind ja nicht 10 Unzen dann irgendwie ein, was
ein
ist
Pound
nach Unzen? Ein Pound, genau, es ist ja nicht so. Und es ist ja auch nicht, dass irgendwie 10 Fuß dann
eine Meile sind.
Ja, oder 100 Fuß eine Meile sind oder ja. so, oder 1000, das ist ja alles nicht so. Das ist alles einfach wahllos zusammen.
Und Fahrenheit ist auch nicht, 0 Grad Gefrierpunkt ist auch irgendwie bei 63 oder
ja.
sowas, ne?
Ja, ja, warum ist der, nee, weniger, aber irgendwas mit 30, glaube ich, in den 30ern irgendwas. Aber warum? Warum denn?
Das
also der Gefrierpunkt von Wasser ist doch nur mal 0. Also es macht doch viel mehr Sinn, wenn es von 0
ja,
nach
und auch ein Datum, ist es doch logisch, dass du, es ist ja einfach nur sinnig, erst den Tag, dann den Monat und dann das Jahr zu nehmen. Oder,
ja.
oder komplett andersrum, aber nicht durcheinander.
Ja.
Also es ist wirklich.
Ja, ja.
So, lass uns so ein bisschen mehr aufs Fischige eingehen. Die, ich weiß nicht, ob das jetzt hier die meisten von euch interessiert hat, aber.
Würde ich gerade sagen, vielleicht schon Leute ausgeschaltet jetzt.
Ja, aber.
Nach 24 Minuten.
Ja, aber es gehörte dazu. Wir wollen euch auch immer ein bisschen was Privates erzählen. Guck mal, Carla jault auch schon hier. Ja,
ja.
Leute, alles gut. Ich erzähle jetzt ein bisschen übers Angeln, okay? Legst du dich hin und hörst ein bisschen hier zu?
Ich jetzt?
Nee, Carla. Sind wir am ersten Tag angeln gegangen? Ja, ne? Wir sind jeden Tag angeln gegangen, glaube ich.
Ach so, ja, also nicht an dem Tag, als wir angekommen sind.
Nee,
da sind
wir abends angekommen.
Dann,
am kommenden
ja,
Tag.
Nee. Hatte ich eigentlich schon vor, da nochmal ein paar Würfe zu machen an dem Tag, muss ich ehrlich sein, aber ging nicht.
Was komisch war, ist, dass wir direkt eine Unterkunft am Wasser hatten und nicht ein einziges Mal direkt vor der Unterkunft geangelt haben, was sehr komisch für uns ist. Weil wir ja, das ist immer so die erste Amtshandlung, wenn wir irgendwo ankommen und das Wasser in der Nähe ist, da ein paar Würfe zu machen, egal auf was.
Digga, da hätten wir auch safe was gefangen.
Locker.
Also.
Locker. Ja, erster Spot, den wir uns ausgesucht hatten, war gleich mal eine Enttäuschung, weil der gesperrt war. Das war so eine, ja, wie so eine Mole, die ins Wasser ging. Da
stimmt.
Durch den Hurricane war die leider irgendwie beschädigt und Zutritt war no trespassing verboten. Und dann sind wir gleich am Nachmittag noch an den Spot gefahren, wo wir letztes Jahr unsere ersten Snakeheads überlisten konnten. Was aber ganz schön enttäuschend war.
Das war am ersten Tag, dass wir an den Kanal gefahren sind, an den kleinen?
Ja.
Wir haben aber zwei gefangen, glaube ich, dieses Mal auch. Ja. Noch ein paar drauf gehabt. Aber, oh, wir können jetzt auch, glaube ich, nicht jeden Tag so einzeln
durchgehen. Nein.
Aber ja, stimmt, da waren wir, das war nicht mehr so gut wie dieses Mal davor. Aber insgesamt muss man sagen, haben wir viel besser wieder dieses Mal gefangen noch als bei der letzten Tour.
Ja, und ich würde auch sagen, dass wir, wenn wir nochmal fahren würden, noch mehr fangen würden.
Noch besser, safe.
Ja, weil du einfach, ja, man lernt natürlich immer mehr dazu. Beim ersten Mal ist es ja, macht man ja ganz viel, ich will jetzt nicht sagen falsch, aber man probiert ganz viel aus. Und oft ist es dann erst so, dass man irgendwie am Ende der Reise so ein bisschen den Code geknackt hat und mehrere Sachen hat, die funktionieren. Ja, im Folgejahr weiß man dann so ein bisschen, worum es geht, kann sich schon besser vorbereiten und dann ja, jetzt in diesem Jahr waren wir schon sehr vorbereitet und so. Und ich würde sagen, nächstes Jahr würden wir noch viel, viel, viel vorbereiteter sein und ja.
Noch mehr. Wir haben schon überlegt, ob wir vielleicht so eine Tour dann auch nochmal einfach nur zum Angeln machen.
Ja.
Und vielleicht dann auch noch mit anderen Leuten so bei uns aus dem Umfeld, dass du dich halt wirklich auf gar nichts anderes, also dass du dich nur aufs Angeln konzentrierst. Und halt, es ist auch, man muss wirklich sagen, wir hatten es auch mal durchgerechnet, wenn du so zum Beispiel mit vier Leuten, ist eigentlich eine sehr gute Zahl, wenn du das mit vier Leuten machst, dann reicht nämlich noch ein Auto, dann reicht ein Boot und es reicht ein Haus, die teilt sich dann wenigstens durch vier und nicht nur durch zwei oder so, wenn man es jetzt zu zweit machen würde.
Ja.
Und alles teilt sich durch vier und überall reicht eine Sache und du kannst dir ein geiles Haus nehmen und zahlst dafür echt nicht gut, so
brauchst natürlich ein richtig fettes Auto, ne? Aber das ist ja da kein Auto, Problem. Klar.
Richtig, hatten wir dieses Jahr auch, wir hatten so einen riesigen Chevy, so einen Suburban, das Ding war wirklich absolutes, ein Riesenmonster.
Das war wirklich unnormal groß.
Also wir haben unser Routenrohr mit wirklich so einteiligen 2,10 Routen, ich glaube das Routenrohr war knapp 2,20 lang, haben wir da reingelegt und es hat einfach so mittig bei den Rücksitzen geendet. Also, Digga, was? Wenn du bei uns
ins Auto legst, hängt bei uns in der Windschutzscheibe vorne.
Wirklich.
Und dann kriegst du den Kofferraum mit zudrücken zu.
Das ist richtig krank gewesen, wie riesig dieses Teil war. Und ich habe auch erstmal ein bisschen Respekt gehabt, als ich mich da reingesetzt habe und mir gedacht, so, boah.
Und ich bin dann zu Hause angekommen und in mein Auto gestiegen und dachte mir so, Digga, sitze ich hier wirklich im Touareg oder ist es ein Smart?
Es ist wirklich verrückt gewesen mit dem Auto zu Hause. Ich habe die Kofferraumklappe aufgemacht und dachte so, wie? So, hör wirklich so?
Das war's jetzt? Das war's jetzt?
Du konntest unter dem anderen Ding halt wie unter so einem Vordach stehen und bei uns zu Hause, klar, ich meine, wir haben beide schon große Autos auch trotzdem eigentlich und das ist ein Witz gewesen gegen diese riesen Amikan.
Ja.
Also, naja. Aber auch völlig, völlig blödsinnig für uns hier zum Beispiel. Also mit unseren Straßen und Parkplätzen.
Aber wir waren auf jeden Fall darauf angewiesen, da. Mit fünf Leuten im ganzen Gepäck und Kajaktransport und so weiter, was ja kritisch war, wie wir in dem letzten Video bei Maxi vielleicht gesehen habt.
Ja. Das war trotz der Riesenkiste immer noch nicht so einfach möglich.
Ja.
Pickup vielleicht auch gar keine so schlechte Idee für da.
Ja.
Könnte man auch.
Könnte man auf jeden Fall auch machen. Definitiv. Was haben wir gemacht? Also wir waren ja in Miami, Fort Lauderdale, haben da wie gesagt am ersten Spot auf Snakehead geangelt. Da haben wir uns eher in der Region aufs Süßwasser konzentriert, weil es da diese geilen invasiven Fischarten wie Peacock und Snakehead gibt und natürlich auch Bass.
Und auch noch lauter andere so kleine Sachen, die so invasiv sind, die da rumschwirren wie Sau.
Genau.
Warum auch immer, aber da in der Region ist auf jeden Fall viel, viel mehr als
auf der anderen Seite in Cape Coral. Da ist wirklich brutal. Und ja, und weil wir wussten, dass wir halt in Cape Coral viel Salzwasser machen, weil da erstens nicht so viel Süßwasser ist und zweitens, weil wir da mit dem Boot in der Bucht sind, ja, haben wir gesagt, da machen wir eher so die Peacock- und Snakehead-Nummer und auf der anderen Seite von Florida in Cape Coral, da machen wir dann eher so die Salzwassernummer. Hat auch ganz gut hingehauen. Wir haben die brutalste Peacock-Angelei gehabt, die man sich, glaube ich, vorstellen kann.
Also das brutalste Mal haben wir gar nicht gefilmt. Das war geistesgestört.
Das war wirklich, da habt ihr es vielleicht in der Story gesehen.
Da haben wir einen neuen See gehabt, wo wir rangefahren sind und gucken uns den so an, erstmal vom Ufer. Der lag nämlich auf dem Weg zu einer Mall, wo wir vorher mit den Mädels waren.
Ja.
Und dann eben auch auf dem Rückweg wieder zur Unterkunft. Und wir sind da so rangefahren und das war einfach, du kannst dir vorstellen, ihr könnt euch vorstellen, ein fast rundes Gewässer ohne irgendwelche Strukturen, nichts. Also ein bisschen Kraut halt, aber also keine Struktur wirklich. Komplett bebaut, sodass du eigentlich nur an eine Stelle so von 200 Meter Breite insgesamt rangekommen bist. Und also langweiliger ging es einfach nicht vom Aussehen her. Und wir gehen da ran und denken uns schon so, ja, also als wir mit dem Auto da angefahren sind, dachten wir schon so, boah, weiß ich nicht, sollen wir das jetzt hier echt probieren? Und dann dachten wir, ach, scheiß drauf, jetzt sind wir hier, lass ein paar Würfe machen. Erster Wurf, ich mache wirklich den allerersten Wurf und gleich Bong,
ein Rums.
Übelster Einschlag auf dem Gummi.
Und Max so, Alter, ich hatte gerade den Überbiss. Ich so, sicher? Max so, ja, sicher.
Ja, und ich glaube, im selben Wurf hast du noch hinter mir quasi lang gezogen, weil du einfach kurz nach mir geworfen hast und hast dann auch direkt einen raufgekriegt.
Richtig. Und ich habe ihn auch gleich bekommen? Ich weiß gar nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht.
Auf jeden Fall hatten wir beide gleich den übelsten fetten Biss.
Und dann ging es da an der Stelle einfach sowas von ab, hintereinander weg, haben wieder einen Peacock nach dem anderen rausgeprügelt, Oberflächenbisse, Nachläufer jedes Mal.
Fehlbisse, also Sprünge,
ganz lange. Das
waren alles so 40er bis, ja oder 50er, nee.
50er, so würde ich sagen.
Na, 50 glaube ich nicht. Ich glaube, so größte war 47 oder so.
Ja, also
ich glaube, wir hatten mal die größten, hatten wir mal rangehangen. Ja, die größten hatten wir mal rangehalten. Aber es waren halt wirklich nur schöne, solid Peacock und die Dinger gehen so geisteskrank ab, Leute. Es ist gestört, wie viel Power diese Fische haben.
Ja, wirklich. Das ist einfach, ist brutal. Und ansonsten, du musst ja eigentlich so wirklich so Hardcore-Amazonas-Touren machen. Klar, da fängst du die nochmal deutlich größer. Die werden dann, in Florida werden die nicht so groß. Das ist eine Art,
ja, ich glaube, es liegt an der Art, glaube ich, dass die nicht so groß werden.
Ja. Ja, da in Florida, aber wie eben schon gesagt, also wir sind an die Stelle rangefahren, aus dem Auto quasi ans Wasser gestolpert einmal, waren da. Da gab es, war nichts mit irgendwie, nicht mit durch den Amazonas 3 Tage fahren, um an die Spots zu kommen, sondern bist ausgestiegen, hast geworfen und hast halt gefangen. Und da habe ich gesagt, okay, da verzichte ich dann auch auf die 10 extra Zentimeter. Ich meine, klar, ich würde nicht sagen, dass ich so eine Amazonas-Tour jetzt nicht mal machen würde vielleicht und auch, dass das mega geil ist. Das ist natürlich ein völlig anderes Ambiente dann. Aber, also, wie einfach man im Vergleich dazu die Dinger
und, in Florida. Und was man dazu sagen muss, in den Vorjahren hatten wir irgendwie ein oder zwei Spots, wo wir Peacocks hatten. Und da einen auf Kunstköder zu fangen, war schon sehr schwer. Da mussten wir irgendwie so tote Scheiner durchs Wasser zuppeln. Die Amis angeln ja da alle mit Livebait. Das fällt uns dann immer so ein bisschen schwer. Deswegen haben wir die so ganz leicht animiert immer und so runter floaten lassen.
Ja.
Das und da sind die auf Kunstköder raufgeballert. Das
funktioniert wohl aber auch teilweise besser, hatte uns der ein Kontakt, den wir über den guten Marco hatten, Tightliner Marco, alle nochmal auch gerne in die DMs sliden, um Marco nochmal zu fragen nach Spots. Nee, Leute, das ist übrigens ein Witz, ja. Jedes Mal, wenn wir das in den Videos sagen, dann meinen wir das aus Spaß und wollen damit Marco so ein bisschen ärgern. Dafür, dass er uns hilft, ärgern wir ihn so ein bisschen.
Der hat mir schon so viele Screenshots geschickt von Leuten, die ihm geschrieben haben.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall war das ein Kumpel von ihm, mit dem wir uns da getroffen haben. Und der hat gesagt, dass die Fische teilweise so spooky sind, dass du ein Livebait bei denen vor die Nase setzt, ablegst eigentlich nur, wenn du den Fisch siehst halt vorher. Und der Livebait einmal zuckt und der Fisch sich verpisst. Einfach, weil er so einen Schreck kriegt. Also da ging es dann um Snakehead, nicht um Peacock. Aber er meinte, die sind so unendlich spooky, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Also das ist wirklich verrückt. Ja, Justin, cooler Typ.
Auf jeden Fall.
Auch eine geile Tour mit dem.
Der hat uns einmal mitgenommen, da haben wir dieses Video in diesem Abwasserkanal, der so giftgrün war, gedreht, wo wir beide erstmal schön als ersten Fisch unseren PB gefangen haben. Also als erstes Snakehead.
Ja, also,
Peacocks hatten wir davor, ein paar kleine Peacocks. Auf Hardbaits. Aber
es auch noch ein paar, aber
es war auch, würde ich sagen, der Biss von meinem Peacock war auf jeden Fall so Top 3 All-Time-Favorite-Bisse. Das war
der
einfach.
Der war wirklich krass.
Da habe ich geworfen mit so einem Buzzbait, der so einer Oberfläche, so ein, ja, wie ein Spinnerbait mit einem gebogenen Blatt oben und der läuft halt an der Oberfläche und der, ja, ist wie so ein Quirl an der Oberfläche, der blubbert so, macht so ein Flatter, also ganz komisches Ding, macht so richtig viel Alarm an der Oberfläche. Und den habe ich durchgezogen, so parallel zum Ufer, kam nichts, dann habe ich so gerade ausgeworfen und dann habe ich da hingeguckt, wo ich gerade hingeworfen hatte. Man sieht ja dann so eine kleine Blasenspur an der Oberfläche und auf einmal steht da dieser fette aufgeschnittene Autoreifen von Snakehead, steht da einfach so über so richtig, der war tiefschwarz, dieser Snakehead, oder richtig, richtig dunkel und der stand über so,
also auf jeden Fall auf dem
Neon
Rücken.
Und der hatte so neonhell helles Kraut unter sich. So das, was so richtig eklig Fäden zieht. So richtig ekliges Kraut. Das war so richtig. Und die Sonne hat noch aufgeschienen. Darunter war, glaube ich, so sandiger Boden. Das war wirklich. Also der hat sich da so krass abgezeichnet. Wirklich. Und schlechter hätte er sich auch nicht tarnen können. Auf jeden Fall stand er da. Und dann war ich so, wow, 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 wow. Und hab dann quasi nochmal direkt an ihm vorbeigeworfen. Natürlich ein bisschen überworfen, nicht direkt auf ihn rauf, sondern so 5 Meter weiter geworfen und dann mein Köder direkt an seiner Schnauze vorbeigezogen und weil ich es halt vorher gesagt hatte, habt ihr beide auch noch genau hingeguckt und dann kommt wirklich diese Explosion an dieser Oberfläche da und das Ding geht einfach übelst
so geil
ab.
Weggeschmatzt.
Ja, das war wirklich so ein geiler Biss und den alleine für den hat es sich eigentlich schon gelohnt, dahin zu fliegen. Es war wirklich so geil, Mann.
Ja, das macht schon, also Snakehead-Angeln macht schon ultra viel Spaß. Peacock auch, halt einfach, weil sie so krass abgehen. Bass haben wir da auf der Seite tatsächlich nicht so dolle gefangen. Also haben wir auch welche gefangen, aber keine so großen. Ich war einmal eine Runde alleine unterwegs, weil Yoshi da was vergessen hatte für ein Video und nochmal zurück musste.
Das war so bescheuert. Da haben wir diese Temu-Challenge gedreht und ich habe einfach die Temu-Rolle im Hotel liegen lassen und wir sind so durch den übelsten Traffic 40 Minuten zum Spot gefahren, hatten schon Intro gedreht und so, und dann will ich die Rolle auspacken, dann ist die Rolle nicht da. Dann musste ich einfach nochmal 40 Minuten zurückfahren und dann wieder 40 Minuten hin. Es war wirklich so ein Schwanz.
In der Zeit hatte ich auf jeden Fall schon ordentlich Bass gefangen. Auch geil, ich liebe ja auch diese, wenn du die siehst, hinwirfst, siehst, wie die da hinkommen und so und den Köder wegschmatzen, ist einfach herrlich.
Das tat auch und so weh. Ich sitze so in diesem Auto auf diesem vollen Highway und ich bin übelst am Schwitzen und Max schreibt so, yo Digga, beeil dich mal, ich habe schon 7.
Ja, das war, aber es hat tatsächlich danach nicht mehr so gut funktioniert, aber es lag natürlich auch daran, dass wir danach ja Temu-Scheiße geangelt haben und vorher habe ich halt mit normalen Ködern geangelt und das war auch in dem Video dann, haben wir dann nochmal gesagt, okay komm, wir machen jetzt nochmal als Vergleich, machen wir nochmal einmal einen richtigen Köder ran, hat Yoshi dann gemacht und sofort, ich glaube erster oder zweiter Wurf, hat Fisch gefangen.
Da war halt, das Krasse war, da war ein Fisch, den ich angeworfen habe mit dem Temu-Wurm und der hat halt nicht reagiert und dann habe ich einen anderen Wurm drauf gemacht, einen guten, vernünftigen aus unserer Box und der hat instant den Fisch gefangen.
Ja. Ja, aber die Seite war auf jeden Fall, also so Fort Lauderdale, Miami für Peacock, Snakehead und so weiter sehr zu empfehlen. Macht richtig, richtig viel Spaß. Braucht man gar nichts für, außer ein Auto. Muss einfach nur von A nach B kommen.
Eine Route, 30 Gramm. Ein paar Spinnerbaits würde ich empfehlen. Vielleicht ein, zwei Oberflächenfrösche. Das hat bei uns leider nicht so krass funktioniert. Lag daran, dass wir eine relativ lange Kälteperiode hatten und das Wasser relativ kühl war und diese invasiven Arten, ob nur Snakehead oder Peacock, extrem gerne warmes Wasser mögen und sich da dann aufhalten. Ja. Also wenn irgendwo die Sonne lange rauf scheint, dann angelt auf jeden Fall in der Ecke, nicht wie bei uns, genau im Schatten, auf der gegenüberliegenden Seite, weil da werdet ihr
also
wahrscheinlich nichts fangen.
Der Justin, mit dem wir uns da getroffen haben, der meinte halt auch, ja, im Moment ist es richtig hartes Angeln, weil es eben so lange kalt war und so. Er meinte, wartet man noch ein paar Wochen oder sogar 2 Monate.
Hm. Er meinte, je wärmer, desto besser.
Warm ist. Er meinte, dann knallt es halt richtig. Ja, er meinte, es kann nicht zu heiß sein für die. Und dann ballert es richtig.
Haben wir auch gemerkt, also wenn wir mal morgens unterwegs waren, war es immer schwer. Nachmittags, wenn sich das warme Wasser aufgewärmt hatte, dann war es immer gefühlt einfacher, besser ja, und einfacher. Ja, und die Fische zu finden, auch wenn man einfach auf die Seite gegangen ist, wo die Sonne raufgeballert hat und dann, ja. Kälteperiode ist übrigens jetzt hier so 15 Grad, von wovon wir reden, ja. Also.
So war es halt, bevor wir gekommen sind, ja. Zum Glück. Also als wir da waren, wir hatten echt richtig Glück mit dem Wetter.
Ja.
Ist zwar der Sunshine State, aber du kannst schon auch ein bisschen reinscheißen. Also wirklich die Zeit vor uns haben uns auch die Vermieter zum Beispiel dann von einer anderen Unterkunft in Cape Coral da gesagt, die meinten, ey, ganz ehrlich, also ihr habt den größten Sechser im Lotto mit eurer Zeit hier gezogen, wärt ihr ein bisschen früher da gewesen. Die Leute haben abgesagt teilweise, deswegen haben wir auch nur diese Unterkunft bekommen übrigens, ja, die hatten wir, die war eigentlich schon ausgebucht und dann hatten die sich nochmal gemeldet, haben gesagt, ja, hier hat gerade jemand abgesagt, weil das Wetter einfach die ganze Zeit so scheiße war. Also es hat nur geregnet, es war echt, also es war wirklich
richtig
teilweise
windig richtig auch.
Und auch richtig kalt, also nachts waren teilweise so 6, 7 Grad und so, was in Florida echt unnormal kalt ist. Und ja, kein Wunder, dass die Fische dann da auch keinen Bock haben bei den Temperaturen. Aber bei uns, und man hat es auch, wie Joschi gerade schon meinte, nicht nur vom Tag, also dass im Tagesverlauf das besser wurde, man hat es auch in der Zeit, würde ich sagen, nochmal gemerkt, dass es wärmer wurde, das Wasser sich wirklich auch erwärmt hat, die Fische Bock hatten. Und ich glaube, wenn wir dann nochmal die gleiche Sache gemacht hätten, in Miami und Fort Lauderdale da, hätten wir auch nochmal deutlich besser gefangen.
Brosef war also doch besonders, da. Genau, war genau. Die haben Snakehead, haben die richtig viel gefangen. Die waren teilweise auch an Spots, den wir denen gegeben hatten.
Und auch mit Oberflächensachen dann?
Ja, die haben sehr viel mit so Fröschen und so gefangen.
Ja, siehst du, das war halt bei uns alles noch nicht so der Fall. Wir mussten die noch richtig kitzeln, dass die irgendwie überreden kannst. Also eigentlich die
beste Zeit. Die waren so drei Wochen nach uns da.
Ich glaube, wenn man sich wirklich aussuchen kann, wann, dann muss man im April fahren.
Ja, die sind zwar gelandet da, als wir hier gelandet sind, aber es war drei Wochen später, weil wir die ersten, oder zwei Wochen später, weil wir die letzten zwei Wochen ja auf der
anderen Seite waren.
Westküste von Florida waren, ja.
Da war es auf jeden Fall auch saugeil.
Da sind wir dann hingefahren und es war schon ein ziemlicher Kontrast. Also wir waren in Fort Lauderdale bzw. Miami, wir waren so ziemlich genau dazwischen, Hollywood heißt es. Da waren wir, also es ist schon sehr crowded da. Da gibt es schon echt, ja, da ist schon ganz schön busy, Alter, die große Straßen, viele Touristen, so Hochhauskomplexe mit Hotels und also es ist schon sehr voll und alles sehr.
Also vor allem fand ich die Straßen schrecklich. Also das Autofahren, da hat einfach nur genervt. Das waren alles Strecken, die immer in kürzester Zeit erledigt sein können, aber das nicht waren, einfach nur wegen des Scheißverkehrs.
Ja.
Und war auch nicht irgendwie so, dass du gesagt hast, jetzt ist Berufsverkehr, jetzt ist das, du kannst irgendwie dich danach richten. Es war einfach immer voll.
Teilweise war es auch so 21.30 Uhr, haben wir für eine Strecke von einem Kilometer irgendwie 25 Minuten gebraucht.
Diese eine Brücke, über die wir immer rüber mussten, Junge. Ja. War das ein Pain, da hättest du wirklich aussteigen können, hättest in der Zeit fünfmal über die Brücke hin und her laufen können, bevor du da einmal rübergefahren bist.
Aber hättest keinen Parkplatz gefunden.
Ja, wir hätten auf der anderen Seite nicht stehen können, richtig. Und deswegen mussten wir da rüber, naja. Aber das war in Cape Coral natürlich alles wesentlich entspannter. Also wenn man wirklich Urlaub machen will, ist die Seite wirklich auch, also es ist viel besser dafür.
Ja.
Das ist keine Frage. Salzwasserangeln ist eigentlich, also es kommt drauf an, was man machen will, ne? Wenn man so zum Beispiel AJs und überhaupt so große Gamefische offshore ein bisschen fangen will, muss man auf die Atlantikseite eher gehen.
Also vor Miami die Küste, und wenn ihr so in der Bucht angeln wollt und nicht so große Fische, aber dafür eine geile Vielfalt mit irgendwie Trouts, Redfish, Jacks, Tarpon auch zu gewissen Zeiten, Snooks, sowas alles wollt, dann ja. Ist die andere Seite auf jeden Fall geiler. Da hat der Hurricane natürlich viel angerichtet. So muss man sagen. Es gab so eine vorgelagerte Insel, Sanibel Island heißt die. Die wurde so zu 60-70% eigentlich platt gemacht.
Also was ich noch krasser fand, war Fort Myers Beach.
Ja. Da waren wir vor zwei Jahren waren wir da. Und da war wirklich so eine richtige Strandpromenade mit so übelst vielen Restaurants und so. Und ja, da sind wir dann dieses Jahr lang gefahren und die ersten drei Häuser rein, also einmal die Strandpromenade quasi, wenn man die Straße lang fährt, links die Häuserseite, die direkt am Strand liegt.
Am Meer.
Und rechts die beiden ersten zwei, drei Häuser rein.
Einfach da war komplett, nichts mehr.
komplett brach gelegen. Aber nichts.
Da waren so viele Restaurants, Läden, alles. Da war einfach Leben. Also richtig Leben. Und wir sind den einen Tag da lang gefahren, weil wir nur da lang mussten auf dem Rückweg und dann eigentlich da irgendwo was essen wollten. Da war nichts mehr. Es war alles weg. Das war
und wir dachten so, noch das so,
Restaurant, wo wir...
Wir waren noch so, ey, sag mal, war das hier? War das wirklich
genau, wir haben, hier? Da ja war ein so ein Haus, da war auch ein so ein Haus, das war komplett zerstört. Da hat so die eine Hälfte auch einfach vom Haus gefehlt und so. Und das war so ein bisschen höher gelegen. Also das war quasi, das Restaurant war im Prinzip so in der ersten Etage, kann man sagen. Und dann einer Terrasse, wo du halt übers Meer gucken konntest. Und wir gucken so aus dem Fenster und denken so, hä?
Könnte doch sogar das gewesen sein. Und dann haben die Mädels irgendwie in Fotos, weil die Mädels da Fotos gemacht hatten, weil wir da irgendwie so ein geiles Sunset-Dinner hatten, haben die Mädels geguckt auch, in der Fotogalerie und da wird ja immer der Ort angezeigt und es war halt genau dieses Restaurant und da war einfach, es war einfach weg.
Also wirklich, das war
völlig surreal.
Total traurig und auch nach anderthalb Jahren vor allem, ne? Das ist anderthalb Jahre her, dass dieser Hurricane da war.
Und das ist jetzt das irgendwie, ist USA ist jetzt kein Entwicklungsland oder weiß ich was,
ja.
wo man denkt, okay, hier fehlen vielleicht auch die Mittel, um sowas schnell wieder aufzubauen oder die, keine Ahnung, weiß ich was, Katastrophenhilfe oder keine Ahnung.
Selbst im Wasser, ja, die haben nicht mal, also die Wasserwege wurden einfach zerstört im Prinzip, also der Wasserweg, also die Fahrrinnen haben sich verschoben und sind zugeschüttet worden quasi mit Sand, der dann da drin war und das hat sich alles, die ganzen Tiefen haben sich verändert, alle Sandbänke haben sich verschoben,
vielleicht,
die Karten vielleicht haben nicht mehr gestimmt.
Ja, vielleicht könnt ihr euch ja dran erinnern, wir waren vor 2 Jahren, haben wir uns mal so Kajaks gemietet und waren auf so einer Bucht, Tarpon Bay hieß das Ding.
Haben wir auch ein Video gemacht,
Joshi genau,
hat ein Video gemacht.
Genau, deswegen meine ich, vielleicht können die sich daran erinnern, die Leute.
Ja.
Und da haben wir echt geile Angelei gehabt, hat Spaß gemacht und wir haben gesagt, ey, Digga, dieses Jahr haben wir ein Boot, da können wir auf jeden Fall hinfahren und so. Das war, Leute, das war eine Oase, das war wirklich so geil, es war inmitten eines Mangrovenwalds, überall so kleine Sandstrände, alles sehr flach, kleine Insel überall drauf.
Überall halt die geilen Mangroven, die da ins Wasser gingen, alles grün ringsrum.
Und so kleiner Fluss, der da reingekommen ist und dann haben wir so den Vermieter gefragt, so als wir gesagt haben, als wir mit dem so die Einweisung vom Boot hatten, ja, wir wollen auch Tarpon Bay probieren und er guckt uns nur so an, grinst und schüttelt so im Kopf, er sagt, fahrt nicht in die Tarpon Bay, ja, da bleibt ihr sofort stecken, das hat sich da alles sowas von verschoben, eine Fahrerin ist jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr da, die muss komplett neu ausgebaggert werden, die Betonung stimmt überhaupt nicht mehr, fahrt da bloß nicht rein, das ist...
Er meinte, da fährt auch keiner mehr rein.
Ja. Und ja, wir sind dann so...
Wir haben es nicht geglaubt. Wir haben gedacht, ach,
wir fahren mal hin.
Quatschen.
Und haben uns auch wirklich nicht reingetraut. Aber also in der Einfahrt zu dieser Bucht standen 4, 5 Boote, haben geangelt. Und dann haben wir uns so ein paar Meter von denen entfernt hingestellt. Und dann haben wir in diese Bucht geguckt. Und Leute, das war einfach tot.
Das war ein Friedhof. Da war nichts, da war kein Mensch,
gar nichts mehr in dieser Bucht. Waren komplett abgestorben durch diesen Hurricane, wurden die einfach so entwurzelt oder sind alle so abgebrochen, dass einfach alles abgestorben ist. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis so Mangroven nachwachsen. Brauchen die so krass lange? Also wachsen die so langsam wie ein Bonsai-Baum oder?
Nee, ich habe neulich was über Aufforstung von Mangrovenwäldern, von Abgeholzten in Afrika gesehen und das war übelst geil, die sind da einfach so lang gelaufen, das ist ja flach das Wasser, wo die wachsen, die sind einfach durchgelatscht und haben immer so eine kleine, sieht aus wie so eine Spargelstange, haben die da immer in den Boden gesteckt und dann ist es da so krass schnell alles wieder grün gewesen und alles wieder voll mit Mangroven, also es hat extrem gut funktioniert und eigentlich, ja... Weiß ich nicht, da ging das richtig gut.
Wenn ihr Kormoran-Inseln habt, die so komplett zugeschissen sind und so komplett ausgestorben sind und wenn ihr sowas habt, das könnt ihr euch quasi in groß vorstellen, in überall.
Ja.
Ist einfach komplett weiß abgestorben.
Das war echt brutal.
Sehr traurig. Also
auf einem Gewässer, was so die Hälfte von der Müritz vielleicht ist, so diese Bucht insgesamt, die ist schon sehr groß.
Oh, wirklich? Und da waren einfach so groß? Nee.
Ja, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber es ist schon eine riesen Bucht eigentlich
gewesen. Es ist eine Riesenbucht, ja.
Und da war ein einziges Boot, haben wir ganz hinten irgendwie so ein kleines Ding, haben wir da durch die Bucht gucken sehen. Und als wir das letzte Mal da waren, war da das blühende Leben. Nicht nur von der Natur, sondern
alles auch voll mit Booten und da war richtig Trubel.
Ja, also das war wirklich auch traurig. Aber gut, wir haben, ey, wir sind das erste Mal sind wir rausgefahren nach der Einweisung. Also wir hatten quasi gerade die Einweisung und haben nur unseren, unseren Bootsmann, der das Boot übergeben hat und mit uns die ganze Einweisung und so da gemacht hat, haben den abgesetzt wieder und haben dann noch ein paar Würfe gemacht. Alter, und es hat so geknallt. Mhm. Das war unfassbar. Also so gut. Und da haben wir uns dann gedacht, so Digga, was wird das jetzt hier für eine Woche mit diesem Boot? Wir werden uns ja hier so besacken. Und wir haben alle Fische verloren anfänglich. Wir haben auf Snook geangelt, an so Mangroven auch. Und an Stegen.
Ja, und an so Steganlagen, so Docks. Ja. Die haben wir angeworfen, ja, genau. Und wir haben da relativ leicht geangelt. Also, was haben wir für
Routen geangelt? 60 Gramm Routen, 70 Gramm Routen?
Nee. Davor haben wir mit der
leichten. Also achso, erstmal haben wir mit den leichten geangelt. So 1 Unzen Routen eher.
Ja, 30 Gramm Route, 2,5er Rolle, weiß nicht, 15er, 14er geflochtene, so ein 30er Flurvorfach, ja. Und ein kleiner, ja, 7 cm Gummi mit einem 5 Gramm Kopf. So Standard. Normale Barsch-Kombo, sag ich mal.
Schwere Barsch-Kombo, so, ja.
Ja, mittelschwere Barsch-Kombo. Und damit haben wir halt so diese Steganlagen abgeworfen und auf einmal kriege ich einen Fisch drauf und sehe schon, wie er sich so an der Oberfläche schüttelt, weil der direkt unter so einem Steg gebissen hat. Buff, abgerissen. Ich fasse über das Vorfach rüber und es war wirklich, als wenn ihr ein Hecht nehmt, so ein 60er Hecht und da so ein 30er Fluo durch die Zähne so 20 Mal links und rechts hin und her schiebt. Also es war wirklich komplett aufgeraut und auch richtig weit. Und ich dachte, ja. Alter, was war das denn? War das ein Snook? Die haben nur eigentlich Zähne wie ein Barsch und wie ein bisschen größerer Barsch, aber sehr ähnlich. Ja. So raue ja. Zähnchen. Und da hat sogar, würde ich sagen, ein Bass mehr Zähne als ein Snook.
Also du kannst einen Snook auf jeden Fall ganz normal im Bassgriff ins Maul fassen.
Ja.
Und da passiert gar nichts.
Da passiert also wirklich nichts, gar nichts. Also die haben, und wir haben ja auch schon welche gefangen und die haben nie die Schnur irgendwie kaputt gemacht. Und dann dachten wir, okay, es kann eigentlich kein Snook gewesen sein. Dann hat Max irgendwie beim Wurf später oder zwei Würfe später auch einen raufbekommen, auch abgerissen. Wieso komisch, Alter, dann lass uns mal dickeres Fluo ranmachen. Dann haben wir uns so, glaube ich, 45er, 50er rangehangen.
Ja, also schon ordentlich hochgegangen.
Und dann beide wieder einen Abriss gehabt. Beide hintereinander, wieder jeder ein. Und dieses Mal haben wir gesehen auf jeden Fall, dass es Snooks waren, weil der eine ist irgendwie direkt vorm Boot abgegangen. Und,
ey, bei meinem, da war das,
mein,
das war
noch, meiner kam irgendwie, so, ja. Meiner kam irgendwie hinterher und hat irgendwie den Köder vorm Boot geschnappt und ist dann abgezogen und auch abgerissen.
Und bei meinem habe ich dann schon gedacht, so jetzt habe ich das dicke Vorfach dran, Alter, jetzt ist er hier schon kurz vorm Boot und so. Und ich dachte mir, den kriege ich diesmal, die Sau. Der geht nicht mehr verloren mit dem dicken Vorfach hier, da kann gar nichts mehr passieren. Ja, vorm Boot.
Abgerissen. Buff, wieder abgerissen. Und wir saßen da wirklich, haben uns angeguckt und haben gesagt, hä? Wollen die uns verarschen? Und er hat gesagt, okay, jetzt reicht's mir. Dann haben wir beide so einen 65er, glaube ich, vorgeknüpft, aber so eine Spitze. Ja. Also wir haben so 40er als Hauptflur gehabt und dann nochmal so 15, 20 Zentimeter 60er Vorfach. Und ein 60er Vorfach mit einem 3-Inch Gummifisch oder 4-Inch Gummifisch mit einem 5-Gramm-Kopf, das ist schon... Das fühlt sich falsch an. Fühlt sich
sehr falsch an, ja, total.
Aber wir haben es dann geschafft, den ersten Fisch zu fangen. Und als wir den dann in der Hand gehalten haben und fotografiert haben und der sich geschüttelt hat, ich glaube, hatte ich den ersten oder hast du den ersten?
Puh, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ich glaube, der erste kam bei mir.
Auf jeden Fall hatten wir das beide, weil wir haben beide welche gefangen und bei uns beiden ist das Gleiche passiert.
Ja, wir hatten nämlich am Handballen vom Kiemdeckel übelst die Cuts im Handballen. Und zwar halt, ja, wie ein Barsch, der wenn ihr den haltet, mit dem Kopf schüttelt und euch da so reinpiekst, das war einfach so in 10-mal so doll. Also der komplette Handball war eigentlich zerfetzt.
Die haben einfach am Kiemdeckel, das ist wie von einem Brotmesser, kann man eigentlich fast sagen, so gezackt. Und das,
Alter, die haben so 3-4 so einen richtigen fetten Zacken drin. Und die haben wir, als wir die im Bestgriff halt gehalten haben, haben die sich halt so geschüttelt und kommen natürlich mit dem Kiemendeckel dann an den Handballen, nicht vorne an den Daumen, wo das Maul halt dran ist, sondern ja, mit dem Kiemendeckel an den Handballen. Und es hat sowas von die Handballen zerfetzt, dass wir dann nach kurzem Überlegen einfach festgestellt haben, dass sie das im Drill mit dem Kiemendeckel die Schnur so durchgeraut haben. Und das erklärt nämlich einiges, denn die Fische, wir dachten, die müssen ja den Köder übelst tief drin gehabt haben. Aber die Fische hingen alle ganz normal, aber durch das Wegschwimmen von einem reibt die Schnur natürlich am Kopf lang. Und deswegen hatten wir sogar das 60er Vorfach nach fast jedem Fisch wechseln müssen, weil es teilweise auch da zur Hälfte durch war. Und es waren Snooks, Leute, die waren vielleicht 70 Zentimeter groß. Kämpfen aber wie 1,10 Meter Hecht.
Alter, ja, fände ich noch krasser. Das war, ja doch, also auf jeden Fall noch krasser. Diese Fluchten mit einer geschlossenen Bremse, die macht kein Hecht.
Das war die so brutal. Also die haben ich habe mit einer Western Kayak Route, die hat so 20 bis 60 Gramm, das ist ein richtiger, kurzer, straffer Besen, mit einer 4000er Sustain XG, komplett zugeknallte Bremse, irgendwie 21er oder 22er geflochten drauf. Nach dem Biss, das Ding nimmt erstmal 10 Meter Schnur und die Rute ist im Halbkreis und du stehst nur da und vibrierst eigentlich, weil die Rute so wackelt. Das ist
Also zumindest die größeren, ne? Die kleineren Snooks jetzt hier, so eine 50er, 60er, die machen das nicht, aber die größeren dann über 70, 75 so in dem Dreh, die sind wirklich, also die kleineren machen das auch schon, aber nicht bei so einer schweren Rolle, also bei so einer größeren Rolle, die dann so komplett zugeknallt ist. Aber wenn die ein bisschen größer werden.
Und dann springen die komplett raus und das ist so geil. Und die tocken so halt drauf, die tocken halt drauf wie ein Zander.
Ja, die machen auch mit dem Unterdruck, den sie quasi erzeugen beim Maul.
So ein.
Ja. Also das sind wirklich, einfach so viel Spaß unfassbar gemacht, geile Fische. Und die können noch eine ganze Ecke größer werden. Also da, mit dem sind wir noch nicht durch. Da muss nochmal irgendwann
ein großer
90er kommt. Bis Meter muss mal irgendwann kommen.
Aber man muss auch sagen, da waren viele Angler, mit denen wir gequatscht hatten, waren ziemlich überrascht, dass wir erstens so viele gefangen haben und zweitens auch so große. Also das war jetzt nicht so Standard, konnte man auf jeden Fall raushören und auch nicht die beste Zeit für Snook. Also,
aber muss man auch wirklich mal ehrlich sagen, also das ist so, ich würde sagen, in den USA angeln ja, also man sagt, glaube ich, so grob sagt man, jeder Dritte in den USA angelt, zumindest gelegentlich. Und die meisten Leute da haben wirklich einfach gar keine, also die gehen halt angeln und haben aber überhaupt
keine draußen zu sein. Davon.
Ja, wirklich, die machen das halt einfach, statt spazieren gehen die halt eher angeln oder statt Fahrrad fahren gehen die angeln oder so. Aber bei uns, du siehst wahrscheinlich bei uns genauso viele Leute am Wasser, die Ahnung haben wie in den USA, obwohl du da insgesamt 10-mal so viele Leute am Wasser siehst, die angeln. Also bei uns beschäftigt man sich halt irgendwie mit der ganzen Materie. Du fängst halt da, wenn du gar keine Ahnung hast, trotzdem immer mal irgendwie was.
Ja.
Also weil einfach viel Fisch da ist und du irgendwie immer mal so einen Lucky Punch dann landest.
Ja, und der Zugang zum Wasser halt natürlich auch ganz viel, viel einfacher ist, ne? Du brauchst nicht irgendwie. Ja, und
auch mit den Angelkarten, du brauchst auch keinen Fischereischein etc.
Ja, du kaufst dir einfach eine Angelkarte. Ja,
ein bisschen was vorher mal.
Ja. Und da ist halt auch überall quasi so ein Uferbegehungsrecht, nenne ich es jetzt mal. Und halt, du kannst eigentlich an jedem Gewässer, kannst du eigentlich komplett rumlaufen, weil überall alles so krass gefleht und gemäht ist. Gepflegt und
gemäht. Gepflegt und gemäht ist da alles, Leute.
Gepflegt und gemäht ist, dass man da überall an seine Spots rankommt. Und ja, das, also du könntest quasi an einer Autobahn irgendwo anhalten, an irgendeinem Autobahnsee und könntest eigentlich fast komplett rumlaufen, weil die einfach, ja, da so krass diese Grünflächen immer pflegen.
Ja. Ah, gefleht und gemäht, so können wir die Folge eigentlich nennen.
Ja, gefleht und gemäht.
Schön gefleht und gemäht.
Ja. Nee, aber ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern, die wir gedreht hatten, wo ich meinte, guckt mal Leute, wie viel Wasser hier ist und ich auf der Google Maps Karte im Auto mit dem Finger so nach links gegangen bin und nach rechts und nach oben und nach unten und ich bin einfach so 30, 40 Sekunden nach links und rechts gegangen, es war alles voll mit Wasser, das ist so krass.
Und das hatten wir vorher nicht gecheckt oder so, ob jetzt hier gerade in dem Bereich viel Wasser ist, sondern es hat er einfach so random gemacht und es war alles voll, weil einfach wirklich alles voll ist.
Wir haben da noch gesagt, wenn du hier Einheimischer wärst, du könntest dein ganzes Leben jeden Tag an einem anderen Gewässer hier verbringen und da angeln.
Ja, ist so. Ist wirklich so.
Und
das ist völlig crazy. Also das Wasser, was du da zur Verfügung hast, ist auch wirklich schon zu viel, sodass du halt dich nicht entscheiden kannst.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da das erste Mal ist und so gar keinen Hinweis hat, also ich glaube, du fängst überall, also in jedem Ding schwimmen Bass rum. Mit Sicherheit. Ja,
irgendwas kannst du immer überall fangen.
Ja, und wenn du diese Tilapias fangen willst, die fängst du, glaube ich, auch überall. Und ich glaube, die fängst du so mit Toast oder mit so Wurmstückchen, fängst du die auch So viel, wie du willst. Ja. Haben wir gar nicht probiert, ne?
Nee. Nee, wir hatten genug andere Sachen zu tun, kann man sagen.
Ja, und dann haben wir natürlich nicht nur Snook in dieser Bucht gefangen, sondern haben da in den 7 Tagen, die wir das Boot hatten, ich glaube, 5 oder 6 Tage haben wir da fast auf dem Wasser verbracht. Und also die Artenvielfalt ist unbeschreiblich. Wir haben einen Tag eine Fischarten-Challenge gedreht, hatten 14 verschiedene Fischarten. Haben, glaube ich, in der ganzen Zeit...
aber noch ein paar mehr gegangen, theoretisch.
Ja, haben in der ganzen Zeit, glaube ich, 20 unterschiedliche gefangen.
Ja, irgendwie sowas. Also es ist... Du weißt auch nie, was beißt. Ne? Ja. Klar, du kannst schon sagen, okay, wir angeln jetzt hier an den Mangroven, werfen wir irgendwie unter die überhängenden Büsche hier runter und so.
Da erwartet man dann eher die Snooks. Diese Trout unter Trouts fangen,
Naja, ja, genau. Oder Trouts, je nachdem, was du auch für einen Köder nimmst. Oder du angelst halt...
Vor dem Brückenpfeiler an der Fahrrinne mit einem schnell geführten Hardbait, dann kannst du Spanish Mackerels fangen.
Das, genau. Ja, richtig.
Aber da gab es auch was Schmerzhaftes, Alter.
Ja, das werden wahrscheinlich die meisten im Reel bei Insta gesehen haben.
Oh Mann, da habe ich mir einmal schön, Alter, 2 Flunken vom Drilling mit der Makrele dran, Alter. Boah, das tat weh.
Ja.
Aber gut gelöst. Nennen
Sie doch nicht Makrele, das wird ihr nicht gerecht.
Ja.
Das ist keine Makrele. Nennen Sie einfach mit
Spanish.
Ja.
Da haben wir übrigens auch den perfekten Vergleich mal gemacht. Ich hatte nämlich 2 Haken in der Hand und wir haben den einen habe ich durchgedrückt, dass er auf der anderen Seite wieder rauskam, inklusive Widerhaken. Und den anderen haben wir so eingeschlauft und mit einem Ruck so rausgerissen.
Ja.
Und da hatte ich auf jeden Fall den direkten Vergleich, was besser, was weniger schmerzhaft ist, sagen wir es mal so.
Ja.
Und die zweite Variante mit dem Schnur um den Hakenbogen legen und mit einem Ruck rausziehen, ist auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger schmerzhaft, als den Haken komplett durchzudrücken, dann den Widerhaken anzudrücken oder abzuknipsen und dann rauszuziehen.
Ja. Aber es ging halt beim ersten Jahr gar nicht, weil da waren ja 2 Haken drin.
Ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, wenn man beide quasi...
Glaub nicht. Ich glaube, das hätte einfach nur richtig wehgetan und hätte die vielleicht in die Hand richtig zerruppt.
Ah, glaube ich. Ja, hätte sein können, weil natürlich der Druck sich dann aufteilt, ne?
Ja, also ich glaube nicht, dass es gegangen wäre. Hätte es ja 2 Schnüre rumwickeln müssen, das wäre nicht mehr so der Punkt gewesen. Also das wäre, glaube ich, wäre eklig
geworden. Hätte nach hinten losgehen können.
Ja.
Ich glaube,
aber es war Glück im Unglück, Alter, dass wir den noch gut gelöst bekommen haben, den Haken. Manchmal, dann kriegst du ihn auch aus irgendeinem Grund nicht weiter durchgeschoben. Mhm. Und dann musst du doch ins Krankenhaus fahren und der muss rausgeschnitten werden oder so.
Ich meine, die Haut auf der Handfläche ist natürlich jetzt auch nicht die dünnste von allen, ne?
Ja, stimmt.
Und was auch eklig war, ist, dass meine Hand quasi nicht normal gestreckt war, sondern die wurde durch die Haken so zusammengefaltet. Sie hat die quasi so richtig zusammengehalten.
Schön zusammengenagelt.
Boah, das war sehr, sehr unangenehm.
Ja, brauche ich auch nicht. Also ich bin auch mittlerweile wirklich mit den Haken immer sehr vorsichtig. Ja. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, ich bin auch viel, viel ängstlicher geworden, was das angeht irgendwie.
Ja, je öfter man sowas sieht.
Letztes oder vorletztes Jahr selber wieder hatte.
Ja, und je öfter man sowas sieht, desto vorsichtiger wird man wahrscheinlich, auch wenn man es einfach umgehen will. Aber gerade halt bei diesen Spanish Mackerels, die sind einfach so krass zappelig und dann angelt man mit Wobblern mit 2 oder 3 Drillingen. Das ist einfach. Das war schon vorprogrammiert, dass da was in das geht.
Ja. Ja, also ansonsten werdet ihr ja wahrscheinlich auch das meiste noch gesehen haben, was da so abging bei uns in den USA.
Eine Sache würde ich gerne nochmal kurz ansprechen.
Ja.
Und diesen schönen Parkteich. Darüber haben wir jetzt noch kein Wort verloren. Boah, und das Dick, war ja eigentlich.
Geisteskrank.
Das war ja eigentlich unser Highlight,
Ja, einfach wie es da aussah, fand ich halt schon wirklich
unfassbar. Leute, ihr könnt euch das vorstellen wie einen stinknormalen Stadtpark. Ob das jetzt
Tiergarten.
Ja, nee, würde ich sagen, nicht mal so weitläufig.
Ja, nee, stimmt, kleiner.
Aber kleiner. Wie so ein Volkspark in Berlin. Wie so ein Volkspark Mariendorf, Volkspark Wilmersdorf, Volkspark Pankow, Kreuzberg. Ja, oder so. Der Kreuzberg ist auch noch weitläufiger. Ist einfach, ihr fahrt da mitten in der Stadt, fahrt ihr in so einen Park. Da könnt ihr am Ufer sitzen, spazieren gehen, auf eine Bank setzen, beenden, füttern. Und dann ist da ein Gewässer, was wirklich wie gemalt ist, seinesgleichen sucht.
Das ist auch so unterteilt. Also der eine Teil ist ein bisschen flacher und hat mehr so Schilfinseln und so. Und der andere Teil ist halt wirklich einfach, als hättest du einen Wald genommen, der so einen hügeligen Wald und hättest ja, da einfach
hättest noch ein paar Gruben gegossen. Paar Gruben gegraben, dann noch irgendwie so die Hälfte der Bäume gefällt und dann mit Wasser aufgefüllt und mit fetten Bass vollgestopft. Und noch ein paar Alligatoren.
Ein paar Alligatoren auch noch mit rein. Und eigentlich theoretisch auch fast alles, was da ins Brackwasser zieht, weil das Ding auch einen Zugang hat zum Meer. Ja. Und da wir schon selber Snook gefangen haben, da auch Tarpen drin sein sollen. Meereschen sind zum Beispiel auch viele drin.
Ja.
Und ja, Florida Gar, diese super Hardcore-Knochenfische. Knochenfische da. Also das ist einfach, das ist das Paradies.
Ja, und da waren wir halt mit unseren, erst waren wir vom Ufer, waren wir auch letztes Jahr schon, haben da schon ganz gut gefangen, jetzt nicht unfassbar krass, aber haben ganz gut gefangen. Und nach dem Hurricane ist halt nochmal, das Cover wurde nochmal verdoppelt, würde ich sagen.
Ja, ist alles ins Wasser gefallen an Bäumen.
Ja. Was die Bäste
natürlich hat ganze erfreut, Inseln, ne? Ganze Inseln umgeworfen quasi.
Ja, komplette also die Inseln
bestehen ja dann im Prinzip nur aus Bäumen.
Wurzeln.
Ja, und dann sind die einfach umgefallen. Das sah so krass aus.
Und wir haben da so geil gefangen, Alter. Das war auch, finde ich, genau das Richtige. Also es war nicht zu einfach und es war nicht zu schwer. Also,
bei der Peacock-Stelle haben wir schon gesagt, so, ey, ganz ehrlich, das ist hier zu leicht.
Ja.
Das
ist, du konntest reinwerfen, was du willst. So es geil. War keine, es war nicht mehr challenging. Es war,
ja, es war einfach
nicht mehr leicht. Herausfordernd, da irgendwie sich einzutricksen. Also du hättest da wahrscheinlich einen Flaschenkorken mit einem Drilling reinwerfen können und hättest sie gefangen.
Ja.
Aber in diesem Basssee, da hatte jeder am Ende des Tages so, 10, 15 Bass, ein paar kleinere, ein paar größere, ein paar richtig dicke.
Das ist aber, muss man sagen, bei mir gab es ja schon eine Folge, der Tag, der aber noch viel, viel besser lief, der kommt erst noch bei Yoshi als Video.
Genau, das ist das nächste Video, was kommt, da setze ich mich heute nochmal ran und ich denke, das wird, demnächst kommen. Ich denke mal so in 7 Tagen. Ich weiß jetzt nicht, wann wir den Podcast direkt hochladen. Vielleicht heute noch, vielleicht erst Montag. Ich weiß es nicht. Aber das kommt in der nächsten Folge und da gibt es auf jeden Fall nochmal richtig fette Bass-Action. Was man leider sagen muss, zum Film vom Kajak, ganz schön schwierig. Da weiß ich auf jeden Fall, dass es vielleicht nicht die krasseste Folge so von Schnittbildern und allem drum und dran ist, aber halt sehr, sehr fischreich und viel aus der GoPro-Perspektive vom Kopf gefilmt. Aber es war einfach nicht möglich, da in diesen kippligen Kajaks die Kamera alle 10 Minuten auszupacken, um da einen schönen Baumstamm zu filmen oder irgendwelche Vögel oder weiß ich was. Und die Perspektive ändert sich halt auch kaum. Ich habe 2-mal Maxi gefilmt, wie er einmal links und einmal rechts an mir vorbeigefahren ist. und dann war es auch. Bräuchte man halt einen Kameramann ein Boot, ne?
Eigentlich bräuchte man einfach gar keine Kamera und gar kein Boot, sondern müsste einfach so angeln, ohne sich um irgendwas anderes noch zu kümmern.
aber doch, ich freue mich schon, weil ich denke, das wird den Leuten nicht gefallen. Weil da, ich habe schon das Material so ein bisschen mal reingespickt. Da sind ein paar richtig geile Szenen dabei. Auch mein PB-Bass gefangen auf Sicht quasi. Wird sehr, sehr, war sehr, sehr geil. Und da will ich auch unbedingt nochmal hin.
Da würde ich auch sehr gerne nochmal hin. Und ich glaube, das ist halt ein Stadtpark, ne? Wie schon erwähnt, einfach mitten in der City. Da gibt es noch ganz andere Gewässer in den USA, die so sind von der Art, aber abgelegen und richtig voll mit Fischen.
Ja. Das kann sein.
Ja. Ja, Digga, wir sind bei einer Stunde 8. Sollen wir jetzt wirklich hier noch Holland irgendwie ranhängen? Wir sind ja gerade mal so, eigentlich wollte ich noch über Florida ein bisschen, ich hätte zum Beispiel noch erwähnen wollen, mal, dass ihr das hier alles, ihr könnt das alles vergessen, kauft euch jeden V8, den ihr haben wollt, oder jeden SUV, werft eure Plastikstrohhalme auf die Straße, eure Papierstrohhalme, Plastik gibt's ja nicht. Im Vergleich zu den USA seid ihr damit immer noch richtige Umweltschützer. Digga, das ist geisteskrank gewesen, was uns dieses Jahr mal wieder noch aufgefallen ist.
Das ist wirklich so heftig.
Du kriegst bei uns mittlerweile, wenn du zu Beispiel McDonald's, du gehst hier zu McDonald's, du kaufst dir eine Cola. Die ist in einem Pappbecher ohne irgendwas. Da ist kein Deckel mehr drauf, gar keiner mehr. Eine Zeit lang war es ja so, dass du diesen Pappdeckel gekriegt hast. Nach dem musst du jetzt aber extra fragen. Den gibt es nicht mehr so. Und vorher gab es zumindest auch, als es noch den Plastikdeckel gab, gab es nur Papierstrohhalme dann irgendwann. Das war ja der erste, die erste Änderung. Jetzt, wie gesagt, gibt es eigentlich nur noch diesen scheiß Pappbecher, wo nichts dran ist. Und das ist wirklich nur Pappe. Und wenn du noch fragst, kriegst du noch den Pappdeckel dazu. In USA ist einfach bei McDonald's der Becher aus Plastik, der Deckel aus Plastik, der Strohhalm aus Plastik.
Und die Verpackung vom Strohhalm auch.
Die Verpackung vom Strohhalm auch nochmal aus Plastik. Und dann wird es halt auch noch einfach auf die Straße geworfen, wenn man damit fertig ist.
So. Und du kriegst es in so einer Halterung auch aus Plastik. Das ist ja nicht mal aus Pappe, diese Halterung.
Das ist alles aus Plastik, ja. Und dein Auto, in dem du das dann, nee, anders, wenn das Auto dann vor dem Laden geparkt wird, damit du drin deine Bestellung machen kannst, dann wird das Auto einfach laufen gelassen. Und zwar nicht ein Fiat 500 mit einem 1,2 Liter 60 PS Motor, sondern
halt der Dodge Ram V8.
V8-Dinger da, die einfach mal angelassen werden, nur damit die Klimaanlage weiterläuft. Da läuft
der scheiß Motor. Das krasseste, Leute, war, als wir einmal an einer Pizza Hut Filiale vorbeigelaufen sind und da irgendwie so 5 Cops davor standen, alle irgendwie die Hände, die Daumen in den Gürteln versenkt, standen sie da, haben gequatscht und gegessen. Und Maxi und ich sind mit unseren Routen an denen vorbei, um das Haus rum, weil da ein Kanal war, sind da lang gelaufen und dann standen da wirklich 5, was waren das, was die fahren?
Ich glaube, es waren Toyota oder so. Oder,
nee, das waren Ford. Ford, ich glaube, es waren...
Ja, nicht Ford Edge, sondern der noch größere, Ford Explorer waren es, glaube ich. Ford Explorer, so der ganz große Ford SUV.
Ja, nee, ich meine die flachen. Wie heißen die denn? Sind Dodge, glaube ich.
Ach so, die, ja. Ach so, ja, das sind Dodge Challenger.
Ja, genau, die Dinger. Und da standen die 5 in einer Reihe und bei allen 5 lief der Motor. Und Max und ich sind da langgelaufen, haben dann am Kanal geangelt und sind so eine Dreiviertelstunde, Stunde später zurückgelaufen und die liefen immer noch alle 5.
Ey, das war wirklich das, die gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, da soll hier mal nochmal jemand bei einem SUV in der Stadt die Reifen zerstechen, weil das so schlimm ist für die Umwelt, der 2 Liter Diesel.
Oder die Parkgebühren auf 15 Euro für ein SUV in der Innenstadt
anheben. Ey, das ist wirklich, es gibt kaum was, was mich bei diesen ganzen Umweltschutz und Klimageschichten, also an sich ist es ja prinzipiell von der Sache, ist ja alles schön und gut. Aber, also gut, Klimakleber ist ja zum Glück mal erstmal durch. Aber dieses SUV-Bashing bei, wo, also völlig unreflektiert, wo du wirklich dir denkst, so, Digga, habt ihr mal euch irgendwie damit beschäftigt, was diese Autos verbrauchen? Wie dumm kann man denn sein? Es ist, Alter, also die kleinsten, weiß ich nicht, Q2 Audis, die wirklich auch so, und ich glaube, die haben wirklich so einen 1,3 Liter Motor oder so und 100 PS oder was und verbrauchen wahrscheinlich so 4 Liter. Und jeder Kombi, der 3, 4, 5 Jahre alt ist, verbraucht das Doppelte. Und da wird keiner auf die Idee kommen, die Reifen zu zerstechen. Aber einfach nur, weil es ein höheres Auto ist, einfach nur, weil es ein scheiß SUV ist, da werden die Reifen zerstochen oder die Luft rausgelassen. Du kriegst einen Zettel ans Auto. Ja, deine Spritschleuder ist schlecht für die Umwelt. Wie das kann man so dumm sein?
Ja, das ist wirklich einfach nur krass. Und einmal dann,
wie gesagt,
noch so ein Beispiel.
USA dagegen.
Einmal hatten wir dieses Beispiel noch an diesem See. Alter, da. Weißt du noch? Wirklich, am McDonald's-See?
Ja, ja, klar. Ja.
Da sind wir, Leute, um so einen See gelaufen. Und der war wirklich nicht groß. Und der war
sehr schön
links
vom Wasser,
an dem einen, richtig glasklar. Am einen Ende, an dem einen Ende war eine Straße, an dem anderen. Du kannst an beiden Seiten parken und die 300 Meter dazwischen musst du halt laufen. Was macht der amerikanische Angler? Er fährt natürlich mit seinem SUV, mit seinem fetten Dodge Ram.
Pickup.
Da, Pickup, ja. Stimmt. Fährt er direkt an den Spot, auf die Wiese quasi.
Einfach über so eine fette Wiese, über so eine, ja. So eine halbe Wiese. Feucht, aber ja. die auch so Löcher noch drin hatte, wo sogar ein paar Fische drin waren, in so kleinen Gräben da.
Ja, fährt da komplett rauf. Max und ich laufen gerade da vorbei, sehen hinten noch auf seinem Auto irgendwelche Angelaufkleber. Ah, guck mal, auch ein Angler, eine Rute war hinten drin. Da macht er die Fahrertür auf
Wir kamen von hinten, ne? Wir kamen von der Laderampe sozusagen, von hinten am Auto lang gelaufen. Der hat uns nicht gesehen.
Dann macht er die Fahrertür auf, plumpst so ein Becher raus, so ein McDonald's-Becher. Also quasi der Plastikbecher mit Plastikdeckel und Plastikstrohhalm. Plumpst so raus, wir gucken beide so und zack, geht die Tür wieder zu. Also wir dachten erst so, okay, dem ist rausgefallen, als er die Tür aufmachen wollte, weil er aussteigen wollte. Hat die Tür einfach aufgemacht, um es rauszuschmeißen und macht die Tür wieder zu. Und wir so, hat er das gerade nicht gemerkt? Oder laufen weiter und hören auf einmal so irgendwas auf die Wiese fliegen, drehen uns so um und sehen so, wie er sein Beifahrerfenster so hochzieht quasi, also macht es gerade zu und hat einfach so eine McDonald's-Tüte da rausgeschmissen.
Ja.
Was macht er?
Eine komplette Mülltüte.
Ja, was macht er? Rückwärtsgang, einmal gedreht, abgehauen.
Digga, da haben wir uns auch wirklich gedacht, das ist doch nicht euer Scheiß ernst. Ein Angler sogar, ja, der eigentlich auch noch so naturverbunden sein müsste. Und dann sowas. Also.
Dann hatten wir überlegt, sagst du was? Und dann meinte ich so zu Max, ey Max, wir sind hier, er ist ja abgehauen auch, aber hätte man was sagen sollen. Und dann irgendwie so, du weißt nie, was das für eine Typen sind.
Ja, wir sind hier im absoluten Redneck County.
Wirklich, hier hat fast jeder eine Waffe. Die rasten hier wegen den kleinsten Scheiß aus, ziehen eine Waffe im Straßenverkehr, weil der eine nicht bei Grün fährt oder keine Ahnung was. Komm, brauchen wir jetzt nicht.
Also man muss ja nicht dafür sorgen, dass es noch eskaliert und vor allem, es hätte dann für das eine Mal vielleicht, wenn man wirklich viel Autorität ausgestrahlt hätte, hätte er vielleicht gesagt, okay, stimmt, hast recht, ich heb's mal auf. Aber ansonsten, beim nächsten Mal wird das gleiche wieder passiert, also es lohnt sich nicht.
So wie es da aussieht, ist er auch nicht der Einzige.
Wenn es bei uns jemand macht, dann sage ich da auch was. Also wenn ich es hier sehen würde, würde ich sagen, Digga, ist dein Ernst?
Ja, aber hier kannst du ja auch nicht einfach eine Waffe kaufen.
Ja, nee, aber da in den USA ist, glaube ich, auch insgesamt diese Mentalität. Also man darf das auch gar nicht so sagen, nicht in den USA, es ist Florida. Also Florida ist halt wirklich nochmal ein bisschen was anderes als irgendwelche anderen States. Also so alles, was Kalifornien ist, vor allem in den Städten, da ist es nicht so. Also da sind die anders drauf. Da gibt es auch Tesla-Ladesäulen und da fahren auch E-Autos rum und nicht nur V8-Verbrenner. Und da gucken die Leute schon ein bisschen und sind, wie gesagt, da ein bisschen anders drauf. Also jetzt nicht. Ja. Ich habe vorhin einen ganz geilen Vergleich gesehen, da hat einer geschrieben, bei einem E-Auto so, oder ging es direkt um Tesla. Meinte, ja klar, ist deine 0 auf 100 Zeit von dem Tesla besser. Aber die Zeit, in der man ein Steak in der Mikrowelle aufwärmt, ist auch besser als auf dem Grill. Deswegen ist aber nicht Elektro besser als Verbrenner, weil wer will ein Steak aus der Mikrowelle im Vergleich zum Steak vom Grill? Da dachte ich mir, ja, richtig. Also ich kann ja auch, weißt du, ich bin ja wirklich nicht so, dass ich irgendwie so Verbrenner oder überhaupt diese ganzen, auch ich feiere ja große Motoren und so einen Scheiß auch und so ein V8er ist ja auch was, ist ja eigentlich geil, aber da hat es halt jeder und dann merkst du halt so, es geht nicht. Und es ist auch einfach viel zu laut gewesen da. Alle mit diesen scheiß lauten Autos, das ging einem so auf den Sack. Also das ist wirklich, in Deutschland denkst du dir ja viel zu viel Verbote, da denkst du ja, was das angeht, darfst du echt viel zu viel.
Ja.
Ja.
Ich würde sagen, Max, wir machen den Sack zu heute. War ganz schön lange. Wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen und hören uns in der nächsten Folge wieder. In 2 Wochen, versprochen.
Also ja, nicht Montag, mal. Ich hoffe nicht mal 2 Wochen.
Nächsten Montag in 2 Wochen, ja.
Ja, genau.
Und da werden wir auf jeden Fall unseren Holland-Trip nochmal Revue passieren lassen und auch ein bisschen tagesaktueller berichten. Ne?
Ja, richtig. Dann haben wir auch hoffentlich mal nochmal hier ein bisschen geangelt und so.
Vielleicht mal einen Gast.
Ja.
Wir sind jetzt erstmal hier.
So, ne?
Nämlich. Ja, also, haltet die Ohren steif. Schönen Saisonstart euch allen demnächst. Macht schon mal die Waffen scharf und bestellt euch schon mal den Adventskalender, ne?
Ah, stimmt. Auch den gibt's jetzt wieder. Ja, kann man wieder vorbestellen. Der wird, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Machen wir nächste Woche. Oder nächste Folge.
Wird nur krass.
Ja, machen wir nächste Folge.
Also, einer hatte geschrieben, hab gehofft, im Februar gibt es nicht so viel Adventskalender-Werbung. Ist ja noch 10 Monate hin oder 9. Muss ich dich leider enttäuschen. Das geschrieben? Na, als wir das erst in der ersten Folge
Ach so.
24
Ja.
Werbung für den Kalender gemacht haben. Ja, Leute, wir müssen auch gucken, dass wir unsere Sachen an den Mann kriegen, obwohl, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, der wird wahrscheinlich wieder schnell ausverkauft sein.
Wenn der
Andere
das
Sache.
Erste Unboxing kommt von dem Ding, sage ich dir, dann ist Feierabend.
Ja, safe.
Also,
Also,
Leute.
Bis dann. Tschüss, tschüss,
Petri. Uns. Tschüss.